verschärften Kriterien soll jetzt geprüft werden, wie sicher deutsche Kernkraftwerke sind. Das Bundeskriminalamt verhindert einen möglichen Sprengstoffanschlag auf das Dortmunder Fußballstadion. Mit entwerteten und dann wieder zusammengesetzten Euromünzen ergaunern sich Betrüger Millionen.
Die Nachrichten des Tages. Heute mit Matthias Fornoff.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen. Alle 17 deutschen Atomkraftwerke müssen sich einem Stresstest unterziehen. Dabei wird untersucht, wie sich Hochwasser oder Erdbeben auf die Sicherheit der Meiler auswirken. Auch Flugzeugabstürze, Terroranschläge oder Hackerangriffe auf die Computersteuerung gehören zu den Szenarien, die die Reaktorsicherheitskommission prüft. Die ältesten Atomkraftwerke erfüllen die höheren Sicherheitsstandards wohl kaum und müssten dann endgültig vom Netz.
Fukushima am 11. März, wenige Sekunden bevor der Tsunami über das Atomkraftwerk bricht. Es war nicht das Erdbeben, sondern das Wasser, das die Stromversorgung und die Notkühlung zerstörte. Und was ist mit Erdbeben oder Hochwasser in Deutschland? Was mit der Kühlung bei längerem Stromausfall? Die Reaktorkommission soll in den nächsten Wochen alle 17 deutschen Meiler einem Stresstest unterziehen.
Es wird immer etwas obendrauf gepackt und dann wird genau betrachtet, wie weit denn diese Anlage auch unter diesen erhöhten Bedingungen diese Schutzziele noch einhalten kann.
Geprüft werden soll auch, ob deutsche Meiler einen Flugzeugabsturz oder Terrorangriffe überstehen würden. Das könnte das endgültige Ende für die ältesten 7 AKW in Deutschland bedeuten, da sich eine Nachrüstung kaum lohnt. Im Gegensatz zur FDP will der Umweltminister aber nicht sofort entscheiden, sondern das Ergebnis des Stresstests abwarten.
Ich bin auch davon überzeugt, dass meine Einschätzung, dass die Arbeit der Reaktorsicherheitskommission eine ganz wesentliche Basis ist, nämlich eine sicherheitstechnische Basis ist, auf deren Grundlage dann eine gesellschaftliche, politische Wertung erfolgt.
Die Opposition ist empört. Die Gefahren der Altmeiler seien auch ohne Stresstest seit langem bekannt.
Wir wissen längst, dass wir sie abschalten müssten, aber Frau Merkel ist dazu bislang nicht bereit gewesen.
Röttgens und Merkels Moratorium entpuppt sich erneut als eine Nebelgranate.
Nach ZDF-Informationen will E.ON nicht gegen die Abschaltung seiner Meiler Isar 1 und Unterweser klagen. Diese Entscheidung allerdings gilt nur für die Zeit des Moratoriums.
Nach anfänglichem Zögern nimmt Japan jetzt auch Hilfe aus dem Ausland an, um die Reaktoren in Fukushima wieder unter Kontrolle zu bringen. Ein ferngesteuerter Roboter aus den USA soll in den am stärksten verstrahlten Bereichen Fotos machen. Eine Riesenpumpe aus Deutschland soll helfen, die Atommeiler zu kühlen. Und Experten aus Frankreich beraten ihre japanischen Kollegen beim Umgang mit verseuchtem Wasser.
Ankunft der Hoffnungsträger auf Tokios Flughafen Narita. Die Chefin des französischen Atomkonzerns Areva soll die Japaner gemeinsam mit ihren Experten unterstützen. Und die Franzosen helfen gerne, denn als einer der weltweit größten Atomkonzerne hat Areva ein eigenes Interesse, dass die Kraftwerksindustrie durch die Katastrophe in Fukushima keinen noch größeren Schaden nimmt. Herr Minister, bitte betrachten Sie uns als Ihre Angestellten. Auch politisch kommt aus Frankreich Unterstützung auf höchster Ebene. Als erster ausländischer Staatschef besucht Präsident Sarkozy das krisengequälte Japan. Er will jede Hilfe geben, die Frankreich leisten kann. Aus der zerstörten Anlage dringen auch heute wieder neue Hiobsbotschaften. Die Strahlung im Meer ist inzwischen auf das 4.300-fache des Grenzwerts angewachsen. Im Grundwasser wurde sogar eine 10.000-fache Überschreitung festgestellt. Forderungen, Städte in einem erweiterten Umkreis wie das 40 Kilometer entfernte Itate zu evakuieren, lehnt die japanische Regierung weiterhin ab. Die gemessenen Strahlenwerte in Itate haben keinen sofortigen Einfluss auf die Gesundheit. Sie könnten schädlich sein, wenn man ihnen lange ausgesetzt wäre. Wir werden das aufmerksam beobachten. In der Stadt Fukushima, etwa 60 Kilometer von dem zerstörten Kraftwerk entfernt, ist das wirtschaftliche Leben fast zum Stillstand gekommen. An den Wochenenden, wo es hier sonst am vollsten ist, kommen höchstens noch ein Zehntel der Gäste zu uns. Denn aus Angst vor möglicher Strahlung gehen die Menschen zwar noch zur Arbeit, dann aber so schnell wie möglich wieder zurück nach Hause.
Die Angst vorm atomaren Super-GAU hat das Elend der Tsunami-Opfer nicht vergessen gemacht, aber doch etwas in den Hintergrund gedrängt. Dabei sind fast 20.000 Menschen gestorben, ganze Dörfer und Kleinstädte sind in Trümmer gelegt. Unser Reporter Gerd Anhalt war an der Küste nördlich von Fukushima in zwei Städten unterwegs und hat Menschen getroffen, die vor dem Nichts stehen.
Leer sind die Blicke der Menschen, durch deren Häuser sich der Bagger frisst. Alles zerstört, alles verloren. Verwandte, Freunde, Hab und Gut verloren sogar ihre Sprache. Ich kann nichts sagen. Likusen Takata ist ausradiert mit fast biblischer Gewalt. 4 Stockwerke hoch war hier die Welle und hat die 20.000 Einwohnerstadt zerquetscht, verzehrt und die Reste überall verstreut. Das ist einer unserer Geldautomaten, der stand da hinten am Laden und ist weggespült worden. Und der Laden auch und mit ihm die Verkäufer. Wo auf diesem Trümmeracker soll man nur beginnen mit dem Aufräumen? Vielleicht am besten hier am Haus des Nachbarn und auch mit bloßen Händen, denn jede Handvoll Abraum ist ein Zeichen, dass es weitergeht. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich hatte meine Arbeit hier. Ich will mir das jetzt wieder zurückholen. Unfassbar ist ihr Unglück und doch schaut die Welt vor allem auf das Atomkraftwerk 200 Kilometer südlich von hier.
Die Katastrophe hier oben ist ein wenig in den Hintergrund gerückt angesichts der Lage in Fukushima, jedenfalls in den westlichen Medien. In den japanischen ist das eher umgekehrt. Da erfährt man alles über die Tsunami-Opfer und eher wenig über den Reaktorunfall.
Beamte des Bundeskriminalamts haben einen möglichen Anschlag in Dortmund verhindert. In der Nähe des Fußballstadions stellten sie 3 Sprengsätze sicher und machten sie unschädlich. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, sagt das BKA. Ein 25-jähriger Deutscher wurde festgenommen, er soll bereits gestanden haben.
Experten des BKA untersuchen den Fundort der 3 Sprengsätze nahe des Dortmunder Stadions. Direkt in einem Fußweg, auf dem die Fans am Wochenende in die Arena strömen, waren sie versteckt. Welche Gefahr von den Anschlagsabsichten des mutmaßlichen Täters ausging, wird derzeit ermittelt.
Ob er tatsächlich aber die Absicht gehabt hat, Personen dabei zu schädigen, das ist im Moment noch unklar.
Dem Verdächtigen kamen die Ermittler durch eine E-Mail auf die Spur, in der er vor möglichen Anschlägen in Deutschland gewarnt hatte, auch auf das Dortmunder Stadion. Der 25-Jährige, ein deutscher Staatsbürger, wurde festgenommen und ist geständig. In seiner Wohnung fanden die Beamten unter anderem Chemikalien und weitere sprengstoffverdächtige Gegenstände. Vieles deutet derzeit darauf hin, dass der Mann Geld erpressen wollte.
Nach allen bisher vorliegenden Informationen bei den Sicherheitsbehörden geht man davon aus, dass es keinen islamistischen Hintergrund gibt, sondern dies ist ein Einzeltäter, der aus kriminellen Motiven mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Anschlagsvorbereitungen unternommen hat, aber in Wirklichkeit Geld verdienen wollte.
Das für den kommenden Samstag geplante Liga-Heimspiel des BVB wurde nicht abgesagt. Die Sicherheitsvorkehrungen werden am Wochenende zwar vorsorglich verschärft, so der Verein, es bestehe aber keine Gefahr.
Erfreuliches vom Arbeitsmarkt. Es gibt weniger Arbeitslose, immer mehr Menschen haben einen sozialversicherungspflichtigen Job und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiter hoch, so der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise. Im März waren 3.210.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 102.000 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,6%. Das sind 350.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr. Wenn Sie mehr wissen wollen zur Arbeitslosigkeit in Ihrer Region, dann klicken Sie auf heute.de. Dort können Sie sehen, wie sich die Zahlen in den einzelnen Landkreisen entwickelt haben. Auftakt in Stuttgart. Nach ihrem Wahlsieg in Baden-Württemberg haben Grüne und SPD ihre Koalitionsgespräche aufgenommen. Zunächst verständigten sich Grünen-Fraktionschef Kretschmann und SPD-Landeschef Schmidt auf einen Zeitplan für die Regierungsbildung. Als Streitpunkt gilt Stuttgart 21. Die Grünen sind gegen, die SPD für den unterirdischen Neubau des Hauptbahnhofs. Eine Entscheidung darüber soll möglicherweise eine Volksabstimmung bringen. Am 12. Mai könnte der Landtag Kretschmann zum ersten grünen Ministerpräsidenten wählen. Nach den verlorenen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg reißt die Personaldebatte in der FDP nicht ab. In den Landesverbänden und auch im Parteivorstand fordern immer mehr führende Liberale den Rückzug von Parteichef Westerwelle.
Guido Westerwelle, FDP-Parteichef. Wie lange noch? Aus den Landesverbänden werden die Stimmen lauter, die sagen, Westerwelle soll auf dem kommenden Parteitag nicht mehr antreten.
Ich fordere den Rückzug zum Parteitag im Mai von Herrn Westerwelle. Wir haben mit ihm mittlerweile, das war nicht immer so, ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Auch Ex-Parteichef Wolfgang Gerhardt rät Westerwelle zum Rückzug.
Wir müssen schon aus dem Wahlergebnis mehr Konsequenzen ziehen, als nur zu sagen, das ist die Katastrophe in Japan gewesen und das ist die schwierige Lage in Libyen. Wir hatten schon vorher Vertrauen und Sympathie verloren.
Wer Westerwelle nachfolgen könnte, drei Namen werden vor allem genannt. Zum einen der 32-jährige Christian Lindner, der Generalsekretär. Allerdings sagen manche in der FDP, er sei zu jung für den Parteivorsitz. Dann ist da noch Philipp Rösler, der sehr viele Sympathien genießt. Genannt wird aber auch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Das würde die Bürgerrechtsliberalen stärken. Konsequenzen zieht jedenfalls Cornelia Pieper. Sie gibt ihre Spitzenämter in der FDP auf. Sie werde weder als stellvertretende Bundesvorsitzende noch als FDP-Landeschefin in Sachsen-Anhalt wieder antreten.
Guido Westerwelle selbst ist in seiner Funktion als Außenminister nach China gereist. In Peking will er morgen eine Ausstellung mehrerer deutscher Museen zur Kunst der Aufklärung eröffnen. Zur Aufklärung gehören Toleranz und Offenheit. Und dass es die im Reich der Mitte nur sehr begrenzt gibt, hat die Delegation des deutschen Außenministers heute zu spüren bekommen.
Hier im chinesischen Nationalmuseum am Platz des Himmlischen Friedens wird morgen die größte deutsche Ausstellung eröffnet, die jemals ins Ausland gebracht wurde. Der Titel brisant, zumindest in einer kommunistischen Diktatur, die Kunst der Aufklärung. Ziel sei es, so die deutschen Ausstellungsmacher, den Dialog zwischen den Kulturen zu fördern. Aber mit dem Dialog ist das so eine Sache. In einem Land, das seine kritischen und aufgeklärten Geister am liebsten einsperrt. Und wen man nicht einsperren kann, den lässt man halt einfach nicht ins Land. Tilman Spengler, der zur Delegation von Außenminister Westerwelle gehörte und morgen bei der Eröffnung eigentlich dabei sein sollte, musste in Berlin bleiben, wurde die Einreise nach China verweigert.
Direkt wurde mir gesagt, es sei ein technisches Problem. Und dann wurde mir klargemacht, dass es ein politisches Problem sei, dass ich kein Freund des chinesischen Volkes sei. Ich habe es verletzt.
Der Außenminister in Peking heute zerknirscht.
Ich habe das bedauert und dieses Bedauern habe ich natürlich auch vor der Reise zum Ausdruck gebracht.
Spengler hatte im vergangenen Jahr eine Laudatio auf den im Gefängnis sitzenden chinesischen Friedensnobelpreisträger Luo Xiaobo gehalten. Das hat den kommunistischen Machthabern gereicht. Als wir heute auf einer Pressekonferenz in Peking von den chinesischen Veranstaltern wissen wollen, ob sie sich so einen kritischen Dialog vorstellen, keine Antwort, wird die Pressekonferenz beendet. Miteinander reden ist sicher besser als nicht miteinander reden. Aber wie sich die chinesische Führung diesen Dialog vorstellt, hat sie heute einmal mehr auf drastische Art und Weise deutlich gemacht. Indem sie dem kritischen Geist Tilman Spengler, der mit dem Bundesaußenminister heute hier einreisen wollte, das Visum verweigert hat.
Libyens Außenminister Kussa hat sich nach London abgesetzt. Britische Politiker werteten die Flucht als Zeichen der beginnenden Zersetzung des Gaddafi-Regimes. Unterdessen gehen die Kämpfe in Libyen um strategisch wichtige Städte wie Brega weiter. Ob Rebellen oder Gaddafi-Truppen die Kontrolle haben, ist unklar. Viele Menschen sind vor den Kämpfen geflohen und in Benghazi versuchen die Menschen im Alltag der Furcht zu trotzen, berichtet unsere Reporterin Nicola Albrecht.
Mohammed ist es egal, dass er seinen Fang derzeit kaum los wird. Auf dem Meer vor der Rebellenhochburg Benghazi fühlt er sich frei. Er hat Vertrauen in die Revolution, glaubt, dass Gaddafi bald aufgeben wird. Ganz im Gegensatz zu vielen seiner Fischerkollegen, die geflohen sind, als die Kämpfe begannen. Jetzt kann ich den Motor anwerfen und rausfahren, wann ich will. Unter Gaddafi brauchte ich für alles eine Genehmigung. Es gab viele Restriktionen. Ein Kamerateam auf meinem Boot? Früher undenkbar. Jetzt hoffe ich auf ein freies, demokratisches Libyen. Auch Ahmed und Hussam finden keine Interessenten für ihre Riesenfische. Die Kundschaft bleibt weg. Doch Hussam würde eigentlich eh lieber mit den Rebellen kämpfen als fischen. Das Problem ist, ich habe keine Waffen. Deshalb nehmen mich die Rebellen nicht in ihren Reihen auf. Die Ruhe in der Hafenstadt ist trügerisch, denn die Front ist nur 120 Kilometer von Benghazi entfernt. Trotzdem bemühen sich die Menschen, ihren Alltag zu organisieren, so wie Amira und ihre Freundinnen. Da die Schulen noch geschlossen sind, haben sie sich selbst zur freiwilligen Müllabfuhr ernannt. Unser Leben ist jetzt nicht mehr von Angst beherrscht. Wir entscheiden, was wir machen können und wollen. Das ist toll. Jetzt hoffe ich, dass Gaddafi doch nicht wieder gewinnt. Die Stimmung hier in Benghazi ist durchaus gemischt. Einerseits sind die Menschen sehr froh über die zurückgewonnene Freiheit. Andererseits fürchten sie auch, dass Gaddafis Truppen vielleicht schon bald wieder vor der Stadt stehen könnten. Sie fordern nun, dass der Westen die Rebellen mit neuen, modernen Waffen ausstattet. Doch das ist auch kritisch zu sehen, denn die Truppe ist unorganisiert und hat keinerlei militärische Vorkenntnisse.
Bundespräsident Wulff ist mit den deutschen Banken hart ins Gericht gegangen. Sie hätten zu wenig aus der internationalen Finanzkrise gelernt. Manchmal scheine ihm, dass die alten Verhaltensweisen zurückgekehrt seien, sagte Wulff auf dem Bankentag in Berlin. Wulff betonte, noch einmal sei eine Rettungsaktion wie das 480-Milliarden-Paket für die deutsche Kreditwirtschaft nicht möglich. Die Steuerzahler wären dazu weder bereit noch in der Lage.
Einerseits werden Sportanlagen und Bibliotheken aus Geldmangel geschlossen. Andererseits wird über hunderte Milliarden verhandelt. Das ist für sehr, sehr viele Bürger nur ganz, ganz schwer nachzuvollziehen.
Die 550.000 Beschäftigten der Chemieindustrie bekommen mehr Geld. Ihre Löhne steigen um 4,1%. Darauf haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft IGBCE geeinigt. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 15 Monaten. Nach Beginn eines 47-Stunden-Streiks bei den privaten Bahnen scheint hier weiter keine Einigung im Tarifstreit in Sicht. Die Unternehmen lehnen einen branchenübergreifenden Tarifvertrag weiter ab. Die Gewerkschaft besteht darauf und droht mit weiteren Streiks. In der Nacht haben die Lokführer ihre Arbeit bis Samstag niedergelegt. Laut Gewerkschaft fielen bei den bestreikten Bahnen 3/4 der Züge aus. Es war ein beängstigendes Szenario mit einem glimpflichen Ende. Im Hamburger Elbtunnel ist ein Lastwagen in Brand geraten. Rund 150 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. 2 wurden verletzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen in kurzer Zeit löschen und so ein Übergreifen des Feuers auf die Weizenladung des LKW verhindern. Warum der Sattelzug mitten in dem gut 3 Kilometer langen Autobahntunnel zu brennen begann, ist noch nicht geklärt. Die A7 blieb stundenlang gesperrt. Die Bundesbank, die ja hauptamtlich das Geld hüten soll, ist von einer Betrügerbande um Millionen geprellt worden. Die Gauner ließen verschrottete und damit wertlose Euromünzen tonnenweise in China wieder zusammensetzen. Dann tauschten sie die Geldstücke bei der Bundesbank in Scheine um. Jetzt ist der Fall aufgeflogen. 6 Verdächtige wurden festgenommen.
Flughafen Frankfurt, Anfang 2010. Einem Zollbeamten fällt ein Flugbegleiter mit schwerem Handgepäck auf. Wie sich herausstellt, ist es voll mit 1 und 2 Euro-Münzen. Der Zoll bringt die Staatsanwaltschaft Frankfurt auf eine heiße Spur. Auch bei späteren Kontrollen finden Beamte haufenweise demolierte Euro-Münzen. Offenbar macht eine Bande illegale Geschäfte damit, und zwar so. Zentralbanken wie die Bundesbank lassen beschädigte Münzen entsorgen. Dabei werden Kern und Ring der Münze getrennt. Die Einzelteile werden verbogen und bekommen eine Prägung, um sie zu entwerten. Gesellschaften wie die deutsche Febeck verkaufen das als Altmetall, zum Beispiel nach China. Dort sind auch die Gauner an den Schrott gekommen. Mit Spezialmaschinen haben sie die Münzen wieder zusammensetzen lassen. 4 Flugbegleiter der Lufthansa halfen mit, die ungültigen Münzen nach Deutschland zu bringen. In Filialen der Bundesbank tauschten Komplizen die Münzen dann in Scheine um.
Das Ganze wird dann gewogen und ab und zu gibt es einmal eine Sichtprobe. Für diesen Fall ist im vorliegenden Fall auch vorgesorgt worden. Man hat nämlich immer mal auch echte Münzen dazwischen gehabt.
Aus 29 Tonnen Schrott machten die Betrüger 6 Millionen Euro in bar.
Zum Wetter. Morgen gibt's noch viele Wolken, das Wochenende aber wird sonnig und warm. Genaueres sagt Ihnen gleich Gunter Thiersch. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka. Atomausstieg? Ja, aber wie, wann und wie teuer? Politik, Wissenschaft und Energiewirtschaft im Clinch. So viel von der Heute-Redaktion. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.
Musik.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Regen ist ja gut für unsere trockenen Böden, aber 3 bis 10 Liter auf den Quadratmeter müssen reichen. Unser Wolkenband ist schmal, zieht schnell nach Osten über Mitteleuropa hinweg und da folgen morgen nur ab und zu noch ein paar Regenschauer und schließlich dann zum Wochenende ein Hoch mit Warmluft aus dem Südwesten. Also das wird dann wunderbar. Zunächst aber der Regen. Heute Nacht noch im Osten, von Westen wird es langsam auflockern und am kühlsten wird es in Schleswig-Holstein, da sind es 5 Grad, sonst bleibt es mild unter den Wolken, 9 bis 12 Grad. Und auch hier im Westen wird es morgen am wärmsten, schnell sind 20, 21 Grad erreicht. Und auch in Norddeutschland immerhin milde 12 bis 16 oder 17 Grad. Und am Vormittag wird dort auch ein bisschen die Sonne rauskommen, nachmittags dann auch im Südwesten. Aber zwischendrin haben wir noch die dicken Wolken, die ziehen bis zum Abend auch in den Osten, ab und zu tröpfelt es da dran. Aber dann am Samstag ist das vorbei, Sonne und Wärme gibt es bis zu den Küsten, herrliches Wetter auch am Sonntag noch so, aber leider wird es schon mal im Norden etwas kühler und wieder regnerisch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.